Tag zusammen, kommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Nachdem jetzt ja die Conference of the Parties, COP30, in Brasilien zu Ende gegangen ist mit einem, eher etwas ernüchternden Ergebnis, so einen wichtigen, wirklich guten Schritt nach vorne haben wir nicht gemacht, möchte ich heute die Folge dieses Podcasts nutzen, um vielleicht doch mal über die Hoffnung zu sprechen, die wir haben. Es gibt zuerst ganz vorsichtige Anzeichen, dass wir ein Plateau erreicht haben bei den Treibhausgasemissionen. Und das wäre so der allererste Schritt im Zuge des Klimaschutzes. Gucken wir uns mal an, was dahinter steckt, welche Daten darauf hindeuten, dass man dort vorsichtig positiv gestimmt sein kann. Da hat jetzt, wie gesagt, die COP30 nichts mit zu tun. Aber rückwirkend, also das, was die letzten Jahre passiert ist, der Klimaschutz scheint ganz vorsichtig zu wirken. Das gucken wir uns in dieser Folge mal etwas genauer an. Steigen wir mal ein, wobei ich möchte im Vorfeld noch einen Aspekt beleuchten, nachdem ich ja in der letzten Woche mal so ein bisschen über das Thema Wissenschaftskommunikation, vor allem auch Kommunikation von Klimawandel in den sozialen Medien als Wissenschaftler erläutert habe. Auch das gab wieder sehr interessante Positionen, die dort in den Kommentaren vertreten wurden. Vor allen Dingen ein Aspekt, den möchte ich nochmal beleuchten, weil das, glaube ich, auch vielen gar nicht klar ist, wie viel interessanter, Anführungszeichen interessanter Gegenwind da existiert. Ich habe ja ein Kurzvideo veröffentlicht, da habe ich ja die Kerninformationen zum Klimawandel in nur 24 Worten mal präsentiert, also zusammengestellt in dem Klimafaktenpapier vom Deutschen Klimakonsortium. Vielleicht da nochmal zur Erinnerung, also was sind die Kerninformationen? Erstens, der Klimawandel oder er ist real. Zweitens, wir sind die Ursache. Drittens, er ist gefährlich. Viertens, die Fachleute sind sich einig. Fünftens, wir können etwas tun. Und sechstens, die meisten wollen mehr Klimaschutz. Diese klaren, wissenschaftlich belegten Aussagen haben zu Irritationen bei vielen Menschen geführt, zu Kommentaren sogar so weit, dass dann TikTok meinen Account gesperrt hat. Ich habe eine Warnung erhalten, das Video wurde gelöscht wegen Verbreitung von Falschinformationen. Nach meiner kurzen Rückmeldung an TikTok, man kann so ein Kommentarfeld anklicken, ich widerspreche dieser Aktion, war dann auch nach 5 Minuten das Video wieder da und auch die Kontowarnung war weg. Aber auch da gibt es Menschen, die, und zwar nicht nur eine Person, sondern mehrere, die klicken dann darauf, sagen, diese Informationen, diese Kerninfos zum Klimawandel sind falsche Informationen. Das melde ich der Plattform TikTok und dann soll das Video bitte gelöscht werden. Also, da sind wir. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, heute vielleicht mal die positiven Seiten zu beleuchten. Wo stehen wir denn eigentlich? Wieso können wir Hoffnung haben, dass wir das mit dem Klimawandel als Menschheit, als Gesellschaft vielleicht doch in den Griff bekommen? Und zwar einmal global und dann gucken wir uns mal die 4 großen Player an, die maßgeblich an den Treibhausgasemissionen beteiligt sind. Das ist allen voran natürlich, müssen wir darüber sprechen, über China, die aber eine positive Entwicklung zeigen. Wir haben die USA natürlich auch als 2. großen Player. Wir nehmen die Europäische Union mit rein. Also ich will nicht nur Deutschland nehmen, weil auf dem Level geht es nur, wenn wir die Europäische Union, also natürlich ohne Großbritannien, aber die EU-Staaten mal mit reinnehmen, mit der sehr heterogenen Energieerzeugungsstruktur. Und als 4. Land nehmen wir noch Indien mit rein, als Emerging Country, also Schwellenland ist es ja, weiß nicht, ob man Indien noch als Schwellenland bezeichnen kann, aber auch mit einer sehr dynamischen Entwicklung, die so ein bisschen der sehr schnellen Entwicklung von China nachfolgen. Also das wollen wir uns mal so ein bisschen angucken. Und vielleicht mal so der erste, der wichtigste Aspekt direkt zu Beginn, das Positive. Nachdem in den letzten Jahren, Jahrzehnten die Treibhausgasemissionen gestiegen sind, immer weiter raufgegangen sind, beobachten wir jetzt, dass wir global ein erstes Plateau erreichen. Also Plateau heißt, es flacht ab. Das haben wir schon in den letzten Jahren gesehen. Und wir beobachten auch, wir haben so ein Maximum erreicht. Das heißt, im Moment bleiben die Emissionen auf sehr hohem Niveau, aber konstant. Also sie gehen nicht weiter rauf. Das ist gut. Also so demütig müssen wir tatsächlich sein, was die Klimaschutzbemühungen angeht. Aber tatsächlich zeigt sich, dass die Emissionen global im Moment stagnieren, auf einem viel zu hohen Niveau. Keine Frage. Also Ziel muss natürlich sein, wir müssen die runterbringen. Wir müssen auch perspektivisch auf Null kommen. Nach 2045, 2050, 2070, wann auch immer. Aber wir haben den ersten wichtigen Meilenstein erreicht und da tragen die vorherigen Klimakonferenzen, also insbesondere natürlich das Kyoto und Paris, muss man da, denke ich, nennen, die da beigetragen haben, dass die Länder weltweit sich darauf geeinigt haben, jawohl, wir wollen gemeinsam was tun. Auf unterschiedlichen Wegen, viel zu langsam, das Spiel kennen wir, aber es entwickelt sich in die richtige Richtung. Die ersten Maßnahmen greifen, hätten wir diese Klimakonferenz nicht gehabt, wären die Emissionen um ein Vielfaches höher als das, was wir heute haben. Also die Emissionen wachsen langsamer in den letzten Jahren und mittlerweile sind wir halt auf einem hohen Niveau angekommen. Vor allen Dingen macht da Hoffnung, also die Europäische Union, da sinken die Emissionen schon seit einigen Jahren. Das sind jetzt, also seitdem wir jetzt hier angefangen haben, also die Spitze war tatsächlich in den 80er Jahren, danach haben wir lang ein Plateau gehabt und dann so Ende der 2000er Jahre ging es dann doch spürbar runter, dass wir jetzt im Moment, also 2024, war die Europäische Union bei 2,4 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen. China ist da Spitzenreiter mit 12,3 Milliarden Tonnen CO2. Aber da beobachten wir, da hat, also vor allen Dingen China, und das ist halt der große entscheidende Faktor, die Emissionen in China stagnieren. Und weil China der Haupttreiber ist, führt das dazu, dass wir global auch eine positive Entwicklung haben. Wir haben Länder, da geht es runter. Vereinigte Staaten geht auch runter, auch wenn es da so ein bisschen zappelig ist, aber es geht tendenziell runter. Schwellenländer gehen da drauf. Ne? China, wobei China als Schwellenland zu bezeichnen, ist sicherlich auch falsch. Und auch Indien steigt im Moment noch exponentiell an, aber an sich geht es in die richtige Richtung. Wir schaffen es tatsächlich, dort die Emissionen auf einem hohen Niveau zu halten. Wo kommt das her? Zubau der Erneuerbaren. Global werden im Grunde eigentlich nur noch Solar- und Windkraftanlagen gebaut, zu einem ganz kleinen Teil noch konventionelle Kraftwerke, also immer noch Kohle. Auch China baut immer noch Kohlekraftwerke. Indien baut massiv Kohlekraftwerke. In Europa, in den USA ist das zum Erliegen gekommen. Einige Länder sind ja schon ausgestiegen aus der Kohleverstromung. Großbritannien ist da zu nennen. Auch in Deutschland, wir wollen da raus. Dort sind aber auch Pläne für den Neubau sind massiv zurückgefahren worden. Also das ist ein wichtiges Zeichen, weil Kohle nun mal der dreckigste aller Stromerzeugungsenergieträger ist. Das ist wichtig, dass wir den Zubau der Kohlekraftwerke auch zurückfahren. Immer noch ist Kohle ein günstiger Energieträger, das ist halt das große Problem. Es zählt auch die Kernkraft natürlich dazu, die dürfen wir auch nicht vergessen. Die hat jetzt halt auch keinen neuen zweiten Boom, also von einer Renaissance der Kernenergie können wir nicht sprechen. Die Zubauraten decken gerade mal die Abschaltung der neuen, der alten Reaktoren. Das ist nicht so, dass die Kernkraft uns da perspektivisch helfen wird. Vielleicht geht es ein bisschen rauf jetzt im ganzen Zuge des Strombedarfs durch KI-Rechenzentren, aber auch da müssen wir mal abwarten, wie lange dieser Boom so in der Form noch anhält, ob es da auch zu einer ersten Abkühlung kommt. Müssen wir mal beobachten, vielleicht geht es auch noch weiter, noch schneller, wird sich zeigen. Aber die Kernkraft an sich spielt da eigentlich eine untergeordnete Rolle. Der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt sich exponentiell. Wir haben im Jahr 2023 560 Gigawatt an Erneuerbaren, also vor allem Photovoltaik und Windenergie, ein bisschen Wasserkraft, Biomasse, das spielt aber gar keine große Rolle. Aber das zugebaut, das ist Wahnsinn. Also wir sind von 13 auf 14, vielleicht auch nochmal die Zahlen, haben wir auch nochmal, das sind 450 Gigawatt zugebaut. Also das ist ein Wahnsinn, also 450 Gigawatt allein Solar. Ne? Also wir sind von 22 auf 23 weltweit, waren das so 350, jetzt sind wir bei 450. Es ist ein exponentielles Wachstum bei der Solarenergie. Windenergie wächst, ich will mal sagen, linear. Da sind jetzt von 23 auf 24 so rund 100 Gigawatt zugekommen. Wahnsinnige Zahlen. Also 100 Gigawatt, auch da nochmal zur Einordnung, weil man ja gerne so ein bisschen in Größenordnung rechnet. Ein Gigawatt Leistung ist ungefähr die Leistung eines Kernkraftwerks. Auch da weiß ich, muss man dran denken, ein Kernkraftwerk produziert ungefähr 3,5 Mal mehr Strom im Jahr als eine Windanlage und 6 bis 7 Mal mehr Strom als eine Photovoltaikanlage in Mitteleuropa. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen installierte Leistung heißt nicht gleich Energie. Aber auch da sehen wir also, dass jetzt die Erneuerbaren global, was die Stromerzeugung angeht, Kohle überholt haben. Auch das ist ein erster wichtiger Schritt. Kohle ist ein wichtiger Energieträger zur Stromerzeugung. Und wir wollen ja elektrifizieren, elektrifizieren, elektrifizieren. Deswegen viel Solar, viel Windenergie. Ja, Speicherthema soll heute nicht der Fokus sein. Da brauchen wir natürlich auch noch eine Möglichkeit, was passiert jetzt in der Dunkelflaute. Wir sind jetzt im Winter in der nördlichen Hemisphäre. Da brauchen wir natürlich Lösungen für, die gibt es. Anderes Thema. Also, wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir noch mal kurz in dem globalen Bild bleiben, nachdem wir jetzt in der Corona-Zeit, gab es eine Delle, einfach weil wir noch eine Weltwirtschaftskrise hatten während der Corona-Zeit. Die weltweiten Emissionen, ich suche mal ganz kurz die Daten raus, also was die Emissionen pro Kopf angeht, ne, die Emissions per Capita im Englischen, sind weltweit, also da ist nicht, also die wachsen minimal. Wir sind so bei, also weltweit sind wir bei 4,7 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf. Klar, ne? Also, ne? Emissionen geteilt durch die Einwohnerzahl der Erde oder der Bevölkerung sind wir 4,7. Da haben wir natürlich große Unterschiede in einzelnen Regionen. Gucken wir uns gleich an. Aber auch das zeigt, wir schaffen es, und das ist ganz wichtig, wir schaffen es. In Europa haben wir es gezeigt, USA, und das sehen wir jetzt in anderen Regionen der Welt auch. Wirtschaftswachstum lässt sich entkoppeln von den Treibhausgasemissionen. Das war immer so die Sorge. Wohlstand geht nur, indem wir uns Treibhausgasemissionen erkaufen. Das war in der Vergangenheit so. Das haben wir entkoppelt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Trend. Das sind vor allen Dingen halt günstige Solaranlagen, günstige nicht ganz so günstig, aber auch sehr wirtschaftlich attraktive Windenergieanlagen. So, jetzt springen wir mal in die vier Länder rein. Gucken wir uns die mal an. Also, erster Punkt, ganz klar, China. Das ist, weiß ich, kann man den Elefant im Raum bezeichnen? Eigentlich nicht. China ist eine wirtschaftliche Großmacht. Sie sind auf Platz 2 der Volkswirtschaften hinter den USA. Nur in Deutschland ist da auf Platz 3, wobei auch da, wir jetzt da vielleicht mit der Europäischen Union, muss man die nochmal sehen. Aber China hat in den letzten gut 20, vielleicht 30 Jahren hat eine wahnsinnig dynamische Entwicklung genommen. Und das ist immer damit verbunden, Strom zu verbrauchen. Das ist die Quelle unseres Wohlstands, dass wir Strom erzeugen, günstig erzeugen und dann auch günstig verteilen können. Wenn wir uns jetzt China mal angucken, China ist im Moment der größte Emittent, was Treibhausgase angeht. Fast ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen kommen aus China. Aber wir haben jetzt, oder wir beobachten jetzt, dass China bei den Emissionen seit März 2024 ein Plateau erreicht hat. Die Emissionen, und zwar jetzt, wenn man den Mittelwert über 12 Monate, das heißt, was machen wir? Wir gucken uns die monatlichen Treibhausgasemissionen an und legen daraus über quasi so einen 12-Monats-Mittelwert. Also von Januar, Dezember, Februar bis Januar, März bis Februar und so weiter. So ein Intervall. Und beobachten, dass jetzt seit März 2024 die Treibhausgasemissionen nicht mehr steigen, sondern ein Plateau erreicht haben. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung, habe ich schon mehrfach gesagt, diese Formulierung. Aber die sind halt die Treiber, denn die haben jetzt in den letzten Jahren, wenn wir uns das mal angucken, machen wir mal das Jahr 2000, sind die Treibhausgasemissionen, da waren 1990, das ist immer so das Referenzjahr, was man gerne nimmt, darauf bezieht sich das ja auch in Deutschland. China ist von 2,5 auf 12,3 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen aufgegangen. Also das ist Faktor 4. Richtig los ging es so im Jahr 2001, 2002. Da sind die explodiert, die Treibhausgasemissionen. Dann hatten wir mal ein Plateau bis 2016 und dann ging es nochmal rauf. Und jetzt erreichen wir halt vielleicht, hoffentlich, grundsätzlich ein Maximum. Wo kommt das her? Weil China mehr Photovoltaik, mehr Windenergie ausbaut als alle anderen Länder zusammen. Die haben die Ressourcen, die haben die Wirtschaft daraus ausgerichtet. China sagt, wir wollen uns unabhängig machen von den Importen von fossilen Treibstoffen, Kohle, von Öl und von Gas, um flexibler und freier handeln zu können. Und das geht halt mit Solarenergie, mit Windenergie. Was China auch macht, das ist halt ein Thema, was wir ja hier in Europa auch haben. Wir brauchen natürlich trotzdem Kraftwerke, die die Stromnetze stabilisieren. Durch dieses Wachstum muss China an allen Ecken und Enden nachsteuern. Das macht China mit Kohlekraftwerken. Das ist nicht gut. Das Interessante ist nur, dass die Kohlekraftwerke gebaut werden, aber gar nicht die Auslastungszeit, also die auf die Vollerstunden kommen, die ursprünglich mal geplant waren. China hat tatsächlich auch die also deutlich zurückgefahren, was sie an Kohlekraftwerken zubauen wollen. Das ist ganz wichtig. Also im Jahr, also innerhalb der letzten 10 Jahre hat China von 550 Gigawatt, das war die geplante Leistung an 9 Kohlekraftwerken, die jetzt in dem Zeitraum entstehen sollten. Von 550 sind sie immerhin auf knapp über 200 Gigawatt runter, also mehr als halbiert die Leistung, die man geplant hat, weil man sagt, machen wir mit Photovoltaik und Wind. Auch Indien hat dort eine sehr positive Entwicklung genommen. Die waren bei so rund 240 Gigawatt, sind jetzt runter auf 80 Gigawatt. Der Energiehunger ist wahnsinnig groß in diesen Ländern. Das lässt sich mit europäischem Maße gar nicht vergleichen. Deutschland zum Beispiel hatte tatsächlich noch geplant, ja, wir bauen also 5 Gigawatt neue Kraftwerke. Also Achtung, 5 Gigawatt haben wir geplant, 2015. Wir planen keine neuen Kohlekraftwerke. Wir sind raus. Das ist positiv. Auch Polen zum Beispiel. Sagt man, oh, Polen, die haben so viele Kohlekraftwerke. Ja, haben sie auch noch. Aber auch die sind aus dem Neubau der Kohlekraftwerke raus. Das ist eine wahnsinnig positive Entwicklung, die wir global sehen. Also Türkei, Indonesien, Vietnam, alle Länder. Auch da noch Daten, wie immer, in den Shownotes. Wer da gerne nochmal nachlesen möchte. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, die wir da beobachten. Also ja, man merkt, die Hoffnung ist da, dass wir den Turning Point erreicht haben. Ein weiterer Aspekt, der in China auch ganz entscheidend ist, und dann sind wir da, wir mischen so ein bisschen das auch den Vergleich machen mit den anderen Ländern. Ein wesentlicher Aspekt ist die Elektrifizierungsrate. Weil wir sagen, Photovoltaik und Windenergie, damit wir die optimal nutzen, müssen wir so viele Prozesse zur Wärmeerzeugung für den Transportsektor elektrifizieren. Also weg von Öl, weg von Kohle, weg von Gas, alles mit Strom machen. Das ist nicht einfach, haben wir schon darüber gesprochen. Aber das ist der wissenschaftlich anerkannte Schlüssel für die Energiewende und für den Klimaschutz. Wir müssen elektrifizieren. Und da muss man sagen, China, Hut ab, die haben im Jahr 2012 die Vereinigten Staaten und Europa überholt, was die Elektrifizierungsrate angeht. Also der Anteil des Stroms am Endenergiebedarf. Da ist China jetzt mittlerweile bei 30% ungefähr angekommen. Das ist, da muss man aufpassen, welche Energieträger nehmen wir. Nehmen wir die Primärenergie, das sind ja die absoluten Grundrohstoffe, Kohle, Öl und Gas. Der Vergleich ist ein bisschen schwierig, weil wir Strom nicht als mit den Primärenergieträgern, eigentlich nimmt man da die Endenergieträger. Aber da ist China sehr positiv bei rund 30%, währenddessen Europa und die Vereinigten Staaten bei etwas über 20%, ich will mal fast sagen, rumdümpeln. Also wir haben uns entwickelt von 1970 bis zu den 2000er Jahren, ein relativ linearer Anstieg. Und dann kam China und hat uns im Jahr 2012 überholt. Und das ist der Schlüssel. Und zwar, wenn man dann auch in die Sektoren guckt. Im Gebäudesektor, ne, das ist ja dann Raumwärme, Warmwasser mit Wärmepumpen. Da sind die Amerikaner noch ein bisschen besser. Liegt aber an der Klimatisierung, die die Amerikaner haben. Da hat China aber auf, zu Europa aufgeschlossen. Im industriellen Bereich ist China mittlerweile führend, was die Elektrifizierungsrate angeht. Und im Transportsektor, da sind wir auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Da sind wir im Bereich von einstellige Prozentwerte. Die USA dümpelt bei plus minus null rum. Die haben trotz Tesla als großem Elektroautomobilhersteller keine nennenswerte Elektromobilität. Europa zappelt so bei 2% rum seit konstant jetzt 1970 bis heute. Ist halt nicht nur, also ist ja nicht nur Auto, sind auch LKWs, Schiffe, Züge und so weiter. Alle, der komplette Bereich des Verkehrswesens. China hat immerhin es geschafft, das auf 5% zu bringen. In China werden einfach mittlerweile mehr Elektroautos verkauft als Verbrennungsmotoren, was den privaten Individualverkehr angeht. Sehr gute Entwicklung. Also zeigt sich, diese Dynamik wird sich auch so schnell nicht umkehren in China. Ganz im Gegenteil, die werden dort weiter zubauen. Auch die werden irgendwann mal an eine Entwicklungsgrenze kommen, die wir jetzt beobachten in unseren Stromnetzen. China startet halt relativ neu. Wir haben halt einfach gefestigte Strukturen, was die Energieversorgung, Energieverteilung angeht. Das macht die Transformation in Europa, in den USA schwieriger, als wenn man weitestgehend von Null startet. Ganz so schlimm war es natürlich nicht. Aber das ist halt die Entwicklung. Bei den Vereinigten Staaten, vor allem jetzt mit der Trump-Administration, ist das Thema Energiewende halt in den Hintergrund gerückt. Die USA sind halt der zweitgrößte Emittent der Treibhausgase. Seit 2005 beobachten wir einen Rückgang der Emissionen. Das heißt, da greifen die Klimaschutzmaßnahmen jetzt schon seit rund 20 Jahren. Langfristig fallend, aber sehr langsam ist der Trend, was den Rückgang angeht. Also im letzten Jahr waren es gerade mal 0,6% Rückgang. Also das ist viel zu wenig. Positiv ist auch da zu sehen, dass unabhängig davon, was jetzt bei der Trump-Administration mit Kohle, Öl und Gasförderung passiert, die Amerikaner setzen auf die günstigsten Energiequellen, sie sind halt hoch marktkapitalisiert. Da macht man einfach das Günstigste und das ist auch da, wie überall in der Welt, Solar und Wind. Kohle geht zurück. Kohle wurde verdrängt durch günstiges Erdgas, das natürlich durch Fracking gewonnen werden konnte. Aber tatsächlich dieser Inflation Reduction Act, der in der Biden-Administration ins Leben gerufen worden ist, hat einen ordentlichen Schub gegeben. Naja, also man muss mal gucken, wie das jetzt sich die nächsten Jahre entwickelt. Im Moment ist das natürlich ins Stocken gekommen. Problem bei den Amerikanern ist, dass die Pro-Kopf-Emissionen einfach viel zu hoch sind. Da sind die Amerikaner mit Abstand Spitzenreiter. Mit rund 14 Tonnen. Also da vielleicht der Hinweis nochmal, weil wir China da jetzt nicht erwähnt haben. China ist mittlerweile, also emittiert mehr als Europa mit 8,6 oder 8,7 Tonnen pro Kopf in China. Ne, und dann mal die Einwohnerzahl Chinas. US-Amerikaner sind bei 14 Tonnen. Das ist schon hart. Deutschland, vielleicht da zum Vergleich, wenn wir jetzt Deutschland nicht immer nehmen, aber Deutschland liegt bei 6,7 ungefähr 6,7 oder 6,8 Tonnen CO2-Emissionen. Es geht halt zurück. Ne? Also Europa 5,4. Naja, also das sind so die Werte, die wir da haben. Aber wir haben halt den Peak erreicht. Wir werden da pro Kopf gehen, die Emissionen zurück. China, Indien geht halt rauf. Vor allem in China ist das natürlich ein Riesenproblem. Bei der Entwicklung Amerikaner kommen von einem wahnsinnig hohen Niveau. Also die Spitzenwerte haben wir dann nochmal im Jahr 2000 gehabt. Da lagen die Amerikaner bei 21,4 Tonnen. Wie in Deutschland. Wir kommen, ich gucke nochmal schnell nach in den Daten. Deutschland war mal bei 14 Tonnen in den Ende der 1970er Jahre. Also in Zahlen heutzutage haben wir jetzt rund die Hälfte. Also auch da, es funktioniert. Wir haben gegenläufige Trends. China geht rauf, andere Länder gehen runter. Damit bleibt es weltweit auf gutem Niveau. Na gut, das sage ich nicht auf zu hohem, aber auf konstantem Niveau. Wir haben Indien als großen Emittenten, also auch die emittieren sehr viel Treibhausgase. Mittlerweile die Europäische Union überholt, was die jährlichen Emissionen angeht. Das sind 3,2 Milliarden Tonnen. Das ist zu viel. Viel zu viel. China entwickelt sich, Indien entwickelt sich halt als Schwellenland auch sehr schnell. Die schaffen es auch dort, die Elektrifizierung im Land zu verteilen, dass die Menschen Zugriff bekommen auf elektrische Energie, was ein wesentlicher Baustein ist, was den Wohlstand angeht. Indien hat auch dort massiven Ausbau an Solarenergie, ist eine nationale Priorität. Große Solarparks, günstige Verhältnisse natürlich, was so die Lage angeht auf dem Globus. Das ist ein guter Weg. Problem ist, dass 70% des Stroms in Indien aus Kohle kommt. Das ist das Problem. Kohle ist aber wahnsinnig günstig in Indien. Und deswegen bauen die halt Kohlekraftwerke. Die sind halt einfach, ne? Also Kohle heiß machen, verfeuern, Wasser heiß machen, verdampfen, Turbine, fertig. Es ist einfach. Und wenn ich die Kohle an einem Tag, also die Steinkohle, die ja energiereich ist, im Tagebau sogar fördern kann, das geht in Indien, das haben wir in Deutschland nicht. Da haben wir ja dann nur die Braunkohle, die deutlich energieärmer ist. Hat ungefähr nur ein Drittel der Energiedichte von Steinkohle. Das ist schon ein Problem. Jetzt sind die Pro-Kopf-Emissionen sind nicht so hoch in Indien. Das ist so der einzige Hoffnungsschimmer, dass Indien frühzeitig den Turnaround schafft. Die sind jetzt so bei 2,2 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf. Aber auch da, Indien ist aber das bevölkerungsreichste Land der Welt. Da muss man halt gucken, dass Indien schnell die Kurve kriegt, dass diese Pro-Kopf-Emissionen nicht weiter steigen. Da ist aber auch die Hoffnung, dass man da durch die globalen Trends in Photovoltaik und Wind was bekommen kann. Na, dann bleibt die Europäische Union. Wir sind Vorreiter gewesen, weltweit, was die Energiewende angeht. Wir haben in Deutschland die Solarenergie nach vorne gebracht. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir jetzt viel zu wenig, viel zu selten erwähnen, ne, dass wir durch das EEG die Erneuerbaren, also Photovoltaik und etwas vorher dann die Windenergie, überhaupt erstmal wirtschaftlich gemacht haben. Wir haben es angetrieben. Wir zahlen dafür durch unsere hohen Strompreise, beziehungsweise jetzt ist es ja nicht mehr über die EEG-Umlage, sondern das läuft jetzt ja über Steuergelder, die gezahlt oder genutzt werden, um die EEG-Vergütung zu zahlen. Das sind halt immer noch knapp 20 Milliarden Euro im Jahr. Wir zahlen die Zeche dafür, dass die Energiewende global so günstig ist. Wir haben das den Stein ins Rollen gebracht. Also kann man sich wirklich auf die Schulter klopfen. Das war ein Weg, der für uns jetzt wehtut. Es dankt uns auch keiner nach dem Motto, habt ihr gut gemacht, Deutschland. So ist das. Da sind wir halt, wie wir sind als Deutsche. Man hätte es smarter machen können, das weiß man jetzt in der Rückschau auch. Aber gut, das ist halt das Problem. Also die Herausforderungen sind, ne, der Stromsektor kommt voran, aber wir schaffen es halt nicht in den anderen Sektoren, in dem industriellen Bereich, bei der Prozesswärme voranzukommen. Der europäische Emissionshandel, ne, mit dem CO2-Preis, das ist der richtige Marktweg, dass wir das Böse teuer machen. Wir haben den Kohleausstieg beschleunigt. Strommix der Erneuerbaren ist auch sehr positiv. Also, wir kriegen den Verkehrssektor nicht dekarbonisiert, da tun wir uns wirklich schwer. Die Landwirtschaft, auch da müssen wir was tun. Der Trend geht aber ganz klar nach unten. Also, wir haben den Turnaround schon vor etlichen Jahrzehnten geschafft. Wir zeigen, dass es als hochentwickelte Region, als Industrieregion funktioniert, zu dekarbonisieren. Wir können schneller sein, wir könnten mehr tun, wir müssen mehr tun. Aber in anderen Ländern dieser Welt folgt man jetzt unserem Beispiel und zwar mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Also, das ist, denke ich, gut. Ursache, was ist jetzt der Vorteil? Also ganz klar der Preisverfall bei den Solarmodulen, der Preisverfall jetzt bei den Batterien, das beobachten wir. Wir wollen das und durch die Skaleneffekte, die wir bekommen, durch den massiven Ausbau, diesen immensen Energiehunger, die die Welt weiterhin hat, schaffen wir es. Also trotz aller Bemühungen der fossilen Industrie, diese Entwicklung so gut es geht zu bremsen. Und man kann das eigentlich ganz gut vergleichen mit den 1950er, 1960er Jahren, als dann die Erkenntnis kam aus wissenschaftlicher Sicht, dass Rauchen zu Lungenkrebs und zu vielen anderen Erkrankungen führt. Das war dann wissenschaftlich sehr klar und evident. Aber da wurde von der Tabaklobby doch massiv, ne, Zweifel gesät und, und. Jetzt sind wir weltweit auf einem guten Weg, was das Rauchen angeht. Die Gesundheitsgefahren sind bekannt. Wir hatten eine ähnliche Diskussion, einen ähnlichen Rückzugskampf führen derzeit die fossilen Industrien, die großen Ölkonzerne, Gaskonzerne. Ja, so ist das Spiel halt. Ne? Muss man sich auch ganz klar mit auseinandersetzen. Die werden ihre Geschäftsmodelle nicht einfach so aufgeben. Das lässt sich aber nicht aufhalten, weil einfach die Erneuerbaren so günstig sind. Die Wärmepumpen werden immer attraktiver. Die Elektroautos werden immer attraktiver. Diese Entwicklung wird holprig sein. Wir werden auch weiterhin Diskussionen bekommen von Menschen, die sagen, ach, ist das wirklich und schaffen wir das und müsste nicht die Kernenergie oder nein. Kernenergie wird eine Rolle spielen, ja, aber nicht diese Dynamik haben. Das ist ganz wichtig. Und auch beim Speicher werden wir Lösungen finden. Die werden komplizierter, die werden anders, aber das ist ja nicht schlimm. Dann, wie vorhin schon gesagt, die Entkopplung des Wirtschaftswachstums von den Emissionen. Das heißt, wir werden immer effizienter in der Energieerzeugung. Auch das ist gut. Auch da wieder das Beispiel Elektroauto, was viel effizienter ist als der Verbrennungsmotor. Die Wärmepumpe, die effizienter ist als die Gasheizung. Und wenn es auch wirtschaftlich attraktiver ist, kriegt man diese Entwicklung einfach nicht aufgehoben. Der Markt hilft uns dabei, diese Entwicklung zu stoppen. Nicht zu stoppen, genau, im Gegenteil. Ne? Also diese Entwicklung weiterzuführen, nicht aufzuhalten. Man darf auf der anderen Seite halt nicht vergessen, wir subventionieren dennoch, und das ist halt einer der zentralen Bremsklötze, warum geht es nicht noch schneller, die fossilen Energieträger werden weiterhin massiv subventioniert. Wir sind über 1 Billion US-Dollar pro Jahr Subvention, die wir weltweit zahlen. 1 Billion, 1.000 Milliarden US-Dollar. Damit verbilligen wir natürlich die Kohle, das Öl, das Gas. Das ist ein unfairer Wettbewerb. Alle sagen, ach, wir subventionieren die Erneuerbaren. Ja, aber wir zahlen auch weltweit unterschiedlichste Arten der Subventionen für die fossilen Energieträger. Da müssen wir raus. Das können wir von heute auf morgen auch nicht stoppen. Das gibt eine Disruption im Markt, aber wir müssen da raus. Wir dürfen diese bösen, stark emittierenden Energieträger nicht weiter subventionieren. Weiteres Problem ist, solange wir weiter in fossile investieren, haben wir das Problem, die müssen sich rentieren. Das heißt also, um das wirtschaftlich attraktiv zu halten, müssen die etliche Jahre, Jahrzehnte laufen. Auch da müssen wir raus. Und dann natürlich das Wachstumsdilemma in den Schwellenländern, also Indien, natürlich auch Brasilien, Mexiko, Südafrika. Die müssen von Anfang an auf die Erneuerbaren setzen. Die dürfen nicht, wie wir, den Fehler machen, dass wir auf die Fossilen setzen, auch wenn die erstmal attraktiv sind. Aber das ist so eine vergiftete Frucht, die man sich dann da zu Gemüte führt. Die müssen sofort auf die Erneuerbaren setzen. Das passiert aber auch. Also diese Entwicklung, wie wir sie in Europa und in den USA gesehen haben, seit Beginn der industriellen Revolution, beobachten wir jetzt in anderen Ländern so nicht. China hat sehr schnell erstmal auf die Kohle gesetzt. Da gab es Photovoltaik und Wind in der Art und Weise noch nicht. Da sehen wir jetzt gerade die Kehrtwende. Und zum Schluss, Herausforderung Nummer 4. Es gibt halt Sektoren, die sind deutlich schwieriger zu elektrifizieren. Also die Prozesswärme, es gibt chemische Prozesse, die können wir nicht einfach elektrifizieren, damit dekarbonisieren. Wir haben die Herausforderung, dass es jetzt in der Zementindustrie, da entsteht einfach durch den Prozess Treibhausgas. Das heißt, da müssen wir gucken, machen wir das mit Carbon Capture and Storage, also CCS, das Kohlendioxid auffangen im Prozess und dann verpressen. Das wird in manchen Bereichen nicht gehen. Wir brauchen den Wasserstoff, weil der Wasserstoff in der chemischen Industrie gebraucht wird. Wir werden ihn nicht verfeuern, um damit Auto zu fahren oder Häuser zu heizen. Aber da müssen wir auch gucken, wie schaffen wir das. Das ist noch nicht wirtschaftlich attraktiv. Im Moment wird der Wasserstoff noch fossil gewonnen. Das heißt, wir haben damit Treibhausgasemissionen. So, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Die Entwicklung ist ermutigend. Wir sind noch lange nicht über den Berg. Wir sind jetzt gerade eben an der Bergkuppe angekommen. So die Hoffnung. Es ist nicht auszuschließen, dass es wieder rauf geht. Wenn die Weltwirtschaft sich anders entwickelt, geht das im schlimmsten Fall wieder rauf. Das wäre der falsche Weg. Wir haben als Welten- und als Staatengemeinschaft gesagt, wir wollen runter. Das kriegen wir auch hin. Und erste vorsichtige Prognosen zeigen, das könnte in den nächsten Jahren klappen. China Da noch das Beispiel, die sind 5 Jahre vor ihrem Plan. Die haben gesagt, sie wollen ihr Treibhausgas-Emissionsplateau 2030 erreichen. Jetzt erreichen sie es 2024, 2025. 5 Jahre vor Plan. Das macht Hoffnung. Und wenn wir da als dann diese Dynamik in China sehen, dann werden andere Länder folgen. Und dann kriegen wir es gedreht, ob wir die Geschwindigkeit erreichen, die wir bräuchten, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist fast ausgeschlossen, denn dann müssten wir in 6 Jahren bei null Emissionen sein. Das schaffen wir nicht. Das 2-Grad-Ziel, das ist noch in Reichweite. Im Moment mit den aktuellen Entwicklungen sind wir bei 2,7 Grad Temperaturerhöhung. Das ist viel zu viel, das wird katastrophal. Aber bei allen Schreckensmeldungen, bei allen Negativberichten, bei der Sorge, was passiert mit dem Klima, wir können vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken. Wir können es schaffen, wir werden es auch schaffen, vielleicht nicht mehr in der nötigen Geschwindigkeit. Aber dem Ziel, das Klima zu schützen und den Klimawandel so weit es geht einzudämmen, gemeinsam global, dem kommen wir so langsam ein kleines Stückchen näher.